So, es ist 10. Guten Morgen allerseits. Wie Sie sehen, dürfen Sie heute mich nochmal genießen, bevor dann Malte Dresche wieder komplett übernimmt. Wir haben uns ja in den letzten beiden Stunden, die wir uns gesehen hatten, eine ganze Menge mit Molekülorbitaltheorie befasst. Wir haben versucht zu verstehen, wie man das Ganze herleitet, wie man das auch mathematisch verstehen kann in Grundlagen und haben dann versucht, am Ende diese Molekülorbitaldiagramme ein bisschen kompletter zu verstehen. Und in den letzten Minuten der letzten Stunde bin ich ein bisschen umgeschwenkt auf das Konzept, das Sie vielleicht von Ihrer Ausbildung besser kennen, die Hybridisierung. Und wir haben versucht, das was herzuleiten, was dann je durch das Ende der Stunde unterbrochen wurde. Deswegen fange ich vielleicht nochmal an. Haben Sie, nachdem das jetzt auch einige Zeit sacken gelassen wurde, noch Fragen von den letzten Stunden? Dann möchte ich vielleicht kurz noch einmal eine Sache nachliefern, die ich Ihnen eigentlich schuldig geblieben bin. Und zwar hatte ich gesagt, dass es Messmethoden gibt, mit denen man tatsächlich Orbitale abbilden kann. Ich habe jetzt hier einmal in die Literatur geguckt und ein paar Bilder rausgesucht. Das sind meistens Moleküle wie diese hier, also eine Struktur, das ist nichts, es sieht so ähnlich aus, es ist aber nicht irgendwie Chlorophyll- oder Hämoglobinartig. Hier drin sitzt in diesem Fall ein Kobalt-Ion und außenrum sind diese organischen Liganden, die dann über Stickstoff das Kobalt koordinieren. Und meist werden die auf sehr, sehr glatte Metalloberflächen aufgebracht und dann mit einer scharfen Wolframspitze in einem Rastertunnelmikroskop angeguckt. Und was man dann sehen kann, sehen Sie hier in ein paar Auswahlbildern, also so sieht das Experiment letztendlich aus in so einem Cartoon. Und was Sie abbilden, sind dann solche Strukturen und je nachdem, mit welcher Energie Sie oder welche Spannung Sie anlegen an diese Spitze im Vergleich zum Untergrund, relativ zu der energetischen Lage der Orbitale, sehen Sie dann solche Bilder. Und Sie können hier deutlich erkennen, hier ist ein sehr schönes Beispiel, dass wenn Sie das höchste besetzte Orbital, also die Energie auf das höchste besetzte Orbital abstimmen, dann sehen Sie tatsächlich so eine Struktur von irgendwelchen Orbitallappen. In der Mitte ist es relativ hell. Und wenn Sie mit der Energie höher gehen, dann sind wir irgendwo in einer Lücke zwischen zwei Orbitalen, dann sehen Sie ein relativ diffuses, unbestimmtes Bild und dann sehen Sie hier eine sehr, sehr helle, ein sehr helles Signal und das ist im Prinzip so ein dz-Quadrat-Orbital, das Sie aus anderen Vorlesungen kennen, von oben gesehen. Und die Frage bleibt aber, sehen Sie jetzt wirklich Orbitale? Und da mag man vielleicht so ein bisschen erbsenzählerisch sein, aber die Antwort ist eigentlich nein. Sie sehen keine Orbitale. Was Sie allenfalls sehen, ist das Quadrat der Orbitale, also die Elektronendichte. Und die Elektronendichte ist keine Größe, also die Ladungsdichte ist keine Größe, die Sie direkt aus der Quantenmechanik als Observable ableiten können, aber Sie können eben die Aufenthaltswahrscheinlichkeit der Elektronen als Betragsquadrat ableiten. Und das ist das, was Sie tatsächlich sehen. Sie sehen also, dass die Berechnung, die wir aus den Molekülorbitaltheorie-Ansätzen kriegen, auch in dieser Form abgebildet werden können. Hier oben ist nochmal ein anderes Molekül zu sehen, hier so eine Kette aus kondensierten Benzolringen und das untere ist eine Berechnung und das obere ist das tatsächliche Experiment. Sie können also sehen, das passt ziemlich gut zusammen. Und der Trick, der da gemacht wurde, ist, dass man nicht einfach mit einer Spitze raufgeht, sondern dass man auch ein kleines Molekül an diese Spitze hängt und quasi mit einem Orbital, mit einer Orbitalenergie, die Orbitale dieses Moleküls abtastet und damit eine sehr hochauflösende Abbildung dieser Moleküle bekommen kann. Das wollte ich Ihnen jetzt zur Einleitung nicht vorenthalten, weil es doch ein bisschen eine plastischere Idee gibt, wie weit das, was wir hier mathematisch berechnen und relativ formell behandeln, am Ende tatsächlich mit der Realität zu tun hat. Die letzte Frage, die wir diskutiert hatten, war, was machen wir eigentlich im Gegensatz zur Molekülorbitaltheorie bei der Valenzbindungstheorie, bei der Hybridisierung? Und der wichtigste Punkt, den möchte ich gerne noch mal kurz erwähnen, war, dass wenn wir die Molekülorbitaltheorie machen, machen wir grundsätzlich sowas, dass wir hier eine Wellenfunktion des Molekülorbitals haben und das, wenn wir das mal ganz allgemein aufschreiben, ist das Wellenfunktion 1 plus minus Wellenfunktion 2 und dann machen wir eben Plus und Minus und rechnen aus, was wir alles Mögliche haben können und wir nehmen sämtliche Wellenfunktionen der gesamten Atome, die wir in diesem Molekül haben und kombinieren alle, die wir in irgendeiner Form quasi legal kombinieren können. Und bei der Valenzbindungstheorie war es nun so, dass sich das generell nur auf zwei bindende Orbitale beschränkt. Und das, was wir in der MO-Theorie mit der Slater-Determinante machen am Anfang, das machen wir jetzt jeweils zwischen zwei gerichteten Orbitalen. Wir müssen also sowas machen wie Wellenfunktion 1 von Elektron 1 mal Wellenfunktion 2 von Elektron 1 plus Wellenfunktion 1. Ne, hier muss eine 2 stehen. Was ist das? Hier muss dann eine 2 stehen von Elektron 1 mal Wellenfunktion 2. Hier die 1 mal der Spin-Anteil. Das Ganze muss antisymmetrisch sein. Das haben Sie auch schon vorher gehabt, dass wir eben eine antisymmetrische Funktion haben müssen, um den Anforderungen in der Quantenmechanik zu entsprechen. Das heißt, wenn ich das Ganze mathematisch hier aufschreibe, dann sieht das erstmal ein bisschen komplizierter aus. Die Einfachheit der Valenzbindungstheorie kommt aber daher, dass wir gezielt gerichtete Bindung beschreiben können und dass die Molekülorbitaltheorie eben viel mehr als nur diese beiden Beispielorbitale verwenden kann. Das kann also beliebig komplex werden. Bei der Valenzbindungstheorie spalten wir es in einzelne kleinere Probleme auf. Und dann hatte ich das letzte Mal geendet mit der Überlegung, wie sieht denn jetzt ein konkretes Beispiel aus? Wir gehen davon aus, wir haben Ethen und wir wollen zum Beispiel die Bindung der beiden, die Sigma-Bindung der beiden Kohlenstoffatome beschreiben und haben dann festgestellt, um die Struktur von Ethen zu beschreiben, können wir nicht einfach die Orbitale nehmen, die wir gelernt haben für Wasserstoff, also S und P, sondern wir brauchen Hybridorbitale, die uns diese Richtung bereits vorgeben. Und wir wissen alle, wie das aussieht. Das ist eine planare Struktur. Wir haben also hier eine X- und eine Z-Achse und die Y-Achse geht jetzt direkt zu Ihnen in den Raum. Und dann wissen wir, dass die sp2-Orbitale so aussehen. Das sind also, die sollen alle gleich sein. Sie zeigen in die möglichst weit auseinanderliegenden unterschiedlichen Raumrichtungen. Und die eine wichtige Eigenschaft, die ich da erwähnt hatte, ist, dass diese Orbitale alle orthogonal sein müssen. Das bedeutet also, dass sie im Prinzip die unterschiedlichen Raumkomponenten alle komplett abdecken. Das können Sie sich relativ einfach überlegen, wenn Sie sich eine Landkarte vorstellen. Dann haben Sie eine 2D-Abbildung irgendeiner Region und üblicherweise haben Sie dann eine X- und eine Y-Achse. Sie können im Prinzip die Koordinaten auf dieser Landkarte auch durch so ein Koordinatensystem beschreiben, dass Sie dann sagen, Sie müssen dann immer ein Stück schräg gehen und ein Stück in die Richtung gehen und damit erreichen Sie auch jeden Punkt auf einer 2D-Oberfläche. Was Sie aber nicht machen können, ist, dass Sie zwei Koordinaten haben, die Ihnen genau in die gleiche Richtung zeigen, also was man in der analytischen Geometrie als linear abhängig bezeichnet, dann können Sie eben nicht mehr jeden Punkt auf dieser Landkarte erreichen. Und das ist genau das, was gemeint ist, wenn wir sagen, diese Orbitale müssen alle orthogonal zueinander sein. Sie müssen also in irgendeiner Form sämtliche Koordinaten in dem Raum abbilden können, in dem sich unsere Elektronen bewegen. Das ist also der Energie, sämtliche Energiezustände sowie sämtliche Orte im Raum. Und dann, das ist auch noch was ich das letzte Mal schon an der Tafel stehen hatte, gehen wir diese Hybridisierung einmal kurz durch. Wir haben also gesagt, wir haben jetzt hier drei Wellenfunktionen, die wir erstmal Psi A, Psi B und Psi C nennen. Und wir wissen, um diese drei Hybridorbitale aufzubauen, müssen auch drei Atomorbitale da reingehen. Und welche sind das? Die liegen alle in der Z- und X-Ebene. Das heißt, das PY-Orbital ist wahrscheinlich das, was wir nicht betrachten. Und dann haben wir gesagt, Psi A ist in irgendeiner Form eine Kombination von einem Koeffizienten mal der Wellenfunktion vom 2PZ-Orbital plus ein Koeffizient C2 mal der Wellenfunktion des 2S-Orbitals plus ein weiterer Koeffizient vom 2PX-Orbital. Und das können wir jetzt ganz stupide weitermachen. Wir haben also das zweite und das wird jetzt hier C4 mal 2PZ plus C5 mal 2S plus C6 mal das 2PX-Orbital. Und hier genauso, jetzt haben wir C7, 2PZ plus C8 mal 2S plus C9 mal 2PX. So, das ist das Allgemeingültigste, was wir aufschreiben können. Das ist nicht besonders schön, weil wir hier 9 verschiedene Koeffizienten haben. Und die müssen wir jetzt erstmal rausfinden, da müssen wir ein paar intelligente Überlegungen anstellen, warum können wir das vereinfachen und wie können wir das vereinfachen. Und die erste Überlegung ist dieses 2s-Orbital. Das ist ja sphärisch symmetrisch. Und das trägt deshalb in alle Raumrichtungen natürlich einen gleichen Anteil bei. Sie können jetzt nicht sagen, dass 2s, das ja hier irgendwie so in der Mitte liegt, das trägt zu dem mehr bei als zu dem oder zu dem. Das ergibt überhaupt gar keinen Sinn. Und deswegen können wir sagen, ich werde jetzt hier diese Aufzeichnung schrittweise ändern und vereinfachen. Haben Sie das alles aufgeschrieben, dass das da ist? Das heißt, dieser Koeffizient C2 und C5 und C8, der muss eigentlich bei allen gleich groß sein. Das heißt, das können wir schon mal vereinfachen. Und da wir wissen, dass die alle zusammen 1 ergeben müssen. Der Gesamtbeitrag dieses S-Orbitals in alle zusammen kann nicht größer und nicht kleiner 1 sein, sonst würden wir ein S-Orbital reinsetzen und nur 0,8 wieder rauskriegen. Das geht ja nicht. Wissen wir auch, dass wir das Ganze aufteilen müssen, ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel, und diese Koeffizienten sind dann, weil die Quantenmechanik ja niemals so ganz so einfach ist, wie man sich das denkt, nicht ein Drittel, sondern ich schreibe es jetzt gleich so auf, wie es dann auch im Lehrbuch steht, minus 1 durch Wurzel 3. Ich möchte jetzt nicht so intensiv darauf eingehen, wo die Wurzel herkommt. Das hat damit zu tun, dass wir letztendlich dies ja auch quadrieren müssen, um die Aufenthaltswahrscheinlichkeit zu kriegen. Wenn wir es quadrieren, haben wir wieder 1 durch 3 da stehen und alles aufsummiert ergibt wieder 1. Und die nächste Überlegung ist, ein Hybridorbital liegt auf der Z-Achse. Und wir haben ein PZ-Orbital. Liegt ja nahe, dass die viel miteinander zu tun haben. Das PX-Orbital spielt also hier für diese Z-Achse relativ keine Rolle. Und das PZ-Orbital spielt eine relativ große Rolle. Das heißt, hier für die Wellenfunktion A können wir sagen, dieses C3 hier, das ist 0, das können wir wegmachen. Und das PX-Orbital, das trägt jetzt aber zu diesen beiden Wellenfunktionen gleich viel bei. Die sind zwar in die entgegengesetzte Raumrichtung ausgerichtet, aber haben keinen anderen Winkel zum PX-Orbital, liegen beide in der gleichen Ebene. Da ist kein quantitativer Unterschied zwischen diesen beiden wirklich. Deswegen können wir für diese beiden sagen, dass dieser Anteil gleich ist. Nur, weil es in die entgegengesetzte Raumrichtung zeigt, einmal negativ. Das heißt, dieses C9 können wir weglöschen und einfach sagen, das ist genau minus C6. Ist klar, das Minus, weil es in die entgegengesetzte Richtung zeigt und ich habe einfach die Nummerierung der Koeffizienten so beibehalten. Und das Gleiche gilt natürlich auch für diese beiden hier. Die haben einen gewissen Anteil an PZ noch, aber der wird gleich sein. Und der zeigt im Verhältnis zur x-Achse auch nicht unbedingt in die andere Richtung. Das heißt, diese beiden sind tatsächlich gleich. Das heißt, wir können hier eine 4 hinschreiben. Und jetzt haben wir einen wunderschönen Fall. Die Überlegung, die wir angestellt haben, hat uns die Zahl von 9 unbekannten Koeffizienten reduziert auf 3. Und wir haben 3 Gleichungen. Und das heißt, wir können dieses System lösen. Da ist der Anteil am 2p-Charakter ein Sechstel, also das ist jetzt aus einer Rechnung, die ich nicht machen werde, plus 1/2 ist gleich 2/3. Und der Anteil 2s, den haben wir bereits bestimmt, der ist 1/3. Und damit sind wir auch zu dem gekommen, was Sie eigentlich wissen, allein aus dem Namen SP2-Hybridisierung. Sie haben ein Teil s und 2 Teile p. Also das Einzige, was jetzt nicht direkt klar aus diesem Anschrieb hervorgegangen ist, ist, warum dieses 1/6 und 1/2, das können wir uns aber einigermaßen gut herleiten. Das 1/2 ist der Anteil des px-Orbitals. Und wir haben bereits gesagt, das px-Orbital, das trägt nicht zu dem psi a, das in z-Richtung geht, bei. Und wir teilen es in gleiche Teile auf diese beiden Orbitale, Hybridorbitale, und da bleibt nur 1/2 übrig. Und dieses 1/6, das ist im Prinzip jetzt die letzte Unbekannte, die wir haben. Das heißt, wir können uns letztendlich rausrechnen daraus, was fehlt noch, welcher Anteil. Und das muss dann 1/6 Anteil vom P2PZ-Orbital sein, das eben hier noch zu beiträgt. Das ist jetzt die einfachste Überlegung, die wir machen können, ohne großartige Rechnung anzustrengen. Die Frage nochmal für die Kamera war, inwieweit oder woher kommt das Minus für dieses 1 durch Wurzel 3? Und das ist letztendlich die Antwort ist, dass wir hier einen positiven, einen negativen Lappen des Hybridorbitals brauchen. Wir müssen also die Hybridorbitale so kombinieren, dass wir am Ende wieder auch auf ein Gleichgewicht rauskommen, dass die Elektronendichte in alle Richtungen gleich verteilt ist. Wenn wir also da ein Plus reinmachen würden, dann werden Sie am Ende auf einen Widerspruch kommen, dass Sie nicht diese gleichmäßige Orbitalform erhalten. Also Sie können im Prinzip beides machen und in einem Fall werden Sie auf eine Lösung kommen, die Sinn ergibt und im anderen nicht. Wir haben jetzt also gesehen, in der Valenzbindungstheorie entstehen Bindungswinkel, indem wir vor der Berechnung der Bindung bereits gerichtete Hybridorbitale durch eine Linearkombination erzeugen. Und dann machen wir hier unsere schöne Rechnung zwischen zwei Orbitalen und haben eine lokalisierte Bindung. In der MO-Theorie geschieht das alles während der Bindungsberechnung aller Orbitale. Und jetzt ist die Frage, die kam auch letztes Mal schon auf, was ist denn jetzt der Unterschied? Auf der einen Seite haben wir gesagt, die MO-Theorie macht uns delokalisierte Orbitale über das ganze Molekül. Und jetzt haben wir auch hier in den Beispielen, die ich Ihnen eben gezeigt habe, gesehen, das kann man ja auch sehen. Warum machen wir denn eigentlich noch die Valenzbindungstheorie? Und die eine wichtige Sache, die Sie immer im Kopf behalten müssen, ist, es gibt einfach keine Theorie, die immer alles abdeckt. Es gibt gute Gründe, mal die eine Betrachtungsweise zu nehmen und gute Gründe, mal die andere Betrachtungsweise zu nehmen. Sie nehmen das, was Ihr Problem am besten löst. Und beide Modelle sind im Rahmen ihrer Fähigkeiten getestet worden und haben bestätigt, dass das, was man damit berechnet, auch den experimentellen Daten entsprechen. Zum Beispiel können Sie sich überlegen, dass Sie ein Infrarotspektrum aufnehmen und da gibt es häufig Bindungen oder Signale, die bestimmten Bindungen zugeordnet werden. Wenn Sie zum Beispiel eine Carbonylgruppe in einem Molekül haben, dann haben Sie immer eine sehr intensive Bande bei einer ganz bestimmten Wellenzahl. Genauso funktionelle Gruppen wie Hydroxygruppen oder sowas haben ganz bestimmte Signale und das spricht ja auf eine sehr lokalisierte Bindung oder für eine sehr lokalisierte Bindung. Es gibt also gute Gründe anzunehmen, dass die Valenzbindungstheorie auch ihre Berechtigung hat. Und ich möchte Ihnen jetzt ganz gern nochmal ein Beispiel zeigen, dass diese beiden Theorien in der Tat äquivalent sind und dabei ein Konzept herausarbeiten, das vielleicht die wichtigste Nachricht an Sie ist, die Sie hier aus diesen 3 Stunden mit mir mitnehmen sollen. Nämlich, wie man diese Quantenmechanik und diese Erkenntnis daraus wirklich verstehen kann und verstehen muss. Und das hat auch wieder mit diesem Konzept der Orthogonalität zu tun, also dass diese Wellenfunktionen, die wir halten, einen kompletten Raum, ein komplettes Bild ergeben müssen. Ich fange jetzt nochmal, erschrecken Sie bitte nicht ein bisschen wild an und male Ihnen wieder eine große Determinante auf. Sie müssen das nicht alles berechnen können. Sie sollen die mathematischen Überlegungen verstehen. Und zwar, was wir machen wollen, ist jetzt einmal gucken, wie die MO-Theorie das Molekül Berylliumdihydrid berechnet. Wir wissen, das ist ein lineares Molekül. Und dafür müssten wir nach der MO-Theorie wieder eine Determinante aufstellen. Diese ganze Wellenfunktion hat 4 verschiedene Bestandteile. Und diese Bestandteile, das waren wieder der Spin-Up- und Spin-Down-Anteil und die verschiedenen Wellenfunktionen. Das ist die Sigma-Molekül-Orbital-Kombination bindend, wo also beide dasselbe Vorzeichen haben. Und die, wo die beiden das entgegengesetzte Vorzeichen haben. Also die bindende und die antibindende Kombination der beiden Orbitale von Beryllium und Wasserstoff. Es geht also jetzt hier erstmal explizit um das Beryllium. Wir haben also die gerade Funktion von 1 mit dem Spinanteil Alpha, Sigma gerade von 1 mit Beta 1, und dann kommen die Ungeraden, Sigma Ungerade von 1, Alpha 1 und Sigma Ungerade 1, Beta 1. Und der Rest ist Schreibarbeit. Ist jetzt die Frage, soll ich das alles nochmal aufschreiben oder können wir uns das selber zusammenreimen? Also wir hätten jetzt hier, ich mache es erstmal einfach, wir würden jetzt hier die Zahl der Elektronen oder die Nummerierung der Elektronen durchgehen und das dann hier in dieser Spalte auch machen, in dieser Spalte, also statt den Einsen würden jetzt 2, 3 und 4 da stehen und in den Spalten bleibt eigentlich genau das stehen, was übrig bleibt, nämlich hier der gerade Anteil, dieser Seite ungerade Anteil, dann jeweils Alpha und Beta, um den Spin-Anteil zu beschreiben. Ich will noch mal ganz kurz aufschreiben, was Sie sich wirklich unter diesem Sigma vorstellen müssen. Denn das ist jetzt wichtig. Das Sigma gerade ist die Kombination, wieder irgendein Koeffizient, von den Wellenfunktionen für 1s h a plus Sigma von 1s HB, also die beiden Wasserstofforbitale, plus ein zweiter Koeffizient und das ist dann natürlich das Orbital vom 2s Beryllium. Und das Sigma U ist dasselbe, nur dass wir zwei Vorzeichen ändern müssen. Das ist C3. Der Koeffizient ist dann im Prinzip natürlich anders. 1SHA minus 1SHB. Dann kommt hier ein Minus, ein Koeffizient. Und in diesem Fall ist das, weil das besser passt, das 2PZ-Beryllium-Orbital. Das können Sie sich auch ganz einfach überlegen, warum muss hier das 2PZ und nicht das 2S stehen. Das 2S ist wieder kugelsymmetrisch, also es überlappt sowohl mit dem Proton auf der einen, mit dem Proton oder mit dem Wasserstoff auf der anderen Seite. Wenn Sie jetzt diese Kombination. Wenn Sie jetzt eine Kombination haben wo Sie hier bereits einen Vorzeichenwechsel haben, dann würde ein Überlapp mit dem 2s-Orbital des Berylliums hier positiv und hier negativ überlappen. Das würde sich gegenseitig aufheben. Deswegen müssen wir hier das 2pz-Orbital nehmen. Dann gehen wir davon aus, dass die z-Achse in die Richtung zeigt und alles ist gut. So, und um zu demonstrieren, dass die MO-Theorie und die Valenzbindungstheorie äquivalent sind, machen wir uns einen kleinen mathematischen Trick bei Determinanten zunutze. Es gilt nämlich für jedwede Determinante A, B, C, D, dass wir eine Spalte mit einer zweiten Spalte mal irgendeinem Faktor multiplizieren können und das macht überhaupt keinen Unterschied für den Wert. Das heißt, dieses Ganze wäre dasselbe wie A, B und hier nehmen wir irgendeine Zahl, Gamma A plus, hier war ein C, plus B, Gamma C plus D. Das heißt, wir können im gewissen Rahmen ganze Spalten von Determinanten skalieren mit einer zweiten Spalte. Und wenn Sie sich überlegen, wie Determinanten nochmal ausgerechnet werden, in diesem Fall einfach im Fall Hauptdiagonale minus Nebendiagonale, dann sehen Sie, dass dieser Teil sich dann wahrscheinlich gegenseitig komplett rausmittelt. Und wenn wir das anwenden, dann können wir jetzt diese beiden Funktionen hier anders schreiben. Jetzt habe ich mir natürlich hier komplett meinen Platz verhagelt. Ich schreibe Ihnen das nochmal kurz hier oben an, damit Sie es stehen haben. A, B, C, D ist gleich A, C, Gamma mal A plus B, Gamma mal D mal C plus D. So, dieses Ding wenden wir jetzt an und schreiben das alles ein bisschen komplizierter auf. Und was wir jetzt rauskriegen, sind zwei neue Orbitale, die sehen so aus, 2c1, die Funktion von h1, wie habe ich es hier aufgeschrieben, 1shA plus, Klammer auf, c2, 2s Beryllium minus C1, C4 durch C3, 2pz von Beryllium. Und die zweite Funktion hier, die wir dann erhalten müssen, die sieht genauso aus, nur dass hier ich vervollständige es gleich, ich möchte nur sehen, dass Sie erstmal den wichtigen Unterschied sehen, dass statt HA, HB hier steht. Und dass wir hier das ist alles. Ich hatte gedacht, dass sich irgendwo noch ein Vorzeichen umkehrt. Tut es nicht. Also das ist der wichtige Unterschied. Hier steht also 2C1 1SHB plus C2 2S Beryllium minus C1 C4 C3, 2PZ, Beryllium. Das ist jetzt erstmal eine ganze Menge Umgestelle und Spielerei. Ich hoffe, Sie glauben mir, dass man die beiden linken Funktionen durch eine geschickte mathematische Operation in die beiden rechten Funktionen umwandeln kann. Und jetzt gucken wir uns mal an, was das bedeutet. Diese beiden Funktionen hier, die habe ich Ihnen eben schon aufgezeichnet. Ich möchte die nochmal neu zeichnen, dass sie mehr dem MO-Bild entsprechen. Das bedeutet also ganz grob, dass wir im ersten Fall ein S-Orbital haben, das komplett delokalisiert ist über alle drei Atomkerne. Und im zweiten Fall haben wir, jetzt habe ich das sehr groß gezeichnet, eben den Fall mit einer Knotenebene und diese Knotenebene sitzt genau beim zentralen Atom, also dem Berylliumatom. Wenn wir uns angucken, wie das hier aussieht, dann hoffentlich können Sie das alle noch sehen, ich habe mir wenig Platz gelassen, dann sieht das eine und das andere so aus. Wir haben also jetzt delokalisierte Orbitale durch eine einfache Operation umgewandelt in welche, die relativ lokalisiert sind, wo wir sagen können, das eine entspricht der Bindung zum einen Wasserstoffatom und das andere entspricht der Bindung zum anderen Wasserstoffatom. Und das ist ein ganz allgemeiner und anwendbarer Grundsatz in der Quantenmechanik. Sie machen aus n Wellenfunktionen wieder n Wellenfunktionen einer anderen Form. Wir hatten damals über einen Basissatz gesprochen. Das ist also die Zahl der verschiedenen Atomorbitale, die eingehen in dieses ganze Molekül. Und so ein Basissatz leitet sich ab von dem Wort Basis. Und das ist genauso, wie Sie im kartesischen Koordinatensystem drei Basisvektoren haben, die genau die Länge 1 in x, y und z gehen, haben Sie auch in der Quantenmechanik eben die Basis von allen Atomorbitalen und dann machen Sie die MO-Theorie und dann kriegen Sie wieder einen Basissatz von oder eine Basis von Molekülorbitalen. Und genauso können Sie eine Basis von lokalisierten Molekülorbitalen aufstellen und niemand sagt Ihnen, dass das eine richtig und das andere falsch ist. Solange Sie alle orthogonal sind und die Mathematik stimmt, sind alles korrekte Lösungen Ihres Problems. Ein relativ einfaches Beispiel, das jetzt ein bisschen über das hinausschießt, was wir jetzt gerade besprechen, nämlich Valenzbindungstheorie, und einen kleinen Schritt zurückgeht, ist, wenn Sie sich mal die P-Orbitale angucken. Sie haben alle gelernt, die P-Orbitale sehen so aus. Das ist jetzt wirklich schlecht gezeichnet. So, mit diesen Bildern können Sie im Prinzip was anfangen. Alle wissen, es gibt diese Hanteln und die zeigen in alle drei Raumrichtungen. So. Und jetzt fragen Sie mal einen Physiker, wie der Ihnen die P-Orbitale aufzeichnen würde. Und da haben Sie vielleicht 50% Chance, dass er Ihnen genau das aufzeichnet. Es kann aber auch sein, dass er Ihnen Folgendes aufzeichnet. Das ist mal dasselbe wie vorher. Gut. Und dann kommt das. Kurz zur Erklärung für meinen vielleicht nicht perfektes Tafelbild. Das ist in der Tat genau das, was Sie hier auch sehen. Und diese beiden Darstellungen, das sind Ringe, also so ein Torus, so ein Donut. Und während wir hier eine relativ klare Phase haben, die sagt, die ist Plus und die ist Minus oder wie auch immer wir das benennen wollen, haben wir hier eine komplexe Größe, die ist meinetwegen hier Plus, hier ist sie Minus. Hier ist sie i und hier ist sie minus i. Also wir haben eine komplexe Zahl und das Ganze dreht sich mit der Zeit in eine Richtung. Und in diesem Torus ist dasselbe, dass sich das Ganze mit der Zeit in die andere Richtung dreht. Wozu das Ganze ist, brauchen Sie sich jetzt alles nicht merken. Was ich Ihnen hiermit mitteilen möchte, ist ein ganz wichtiges Konzept. Beide dieser Darstellungen sind richtig. Das ist die Ableitung, wenn Sie in Polarkoordinaten arbeiten. Das ist die Ableitung, wenn Sie in kartesischen Koordinaten arbeiten. Und beides hat seinen Sinn und seinen Zweck. Wenn Sie Bindungswinkel berechnen wollen und Strukturen von Molekülen, die sich im kartesischen Koordinatensystem bewegen, das ist das, was Sie üblicherweise machen, dann nehmen Sie diese Darstellung. Wenn Sie zum Beispiel errechnen wollen, warum irgendein Molekül Licht polarisiert emittiert, wissen Sie, es gibt hier, kennen Sie das Konzept von polarisiertem Licht? Es gibt zirkular polarisiertes Licht in diese Richtung und in diese Richtung. Es kann auch in einer Ebene polarisiert sein. da haben Sie hier schon Ihre Erklärung. Dies dreht sich in diese Richtung und das ist genau die zirkulare Polarisation des Lichtes, die das emittiert. Das heißt, das ist eine Frage, die ist jetzt weniger für Life Science, sondern eher für Physiker relevant. Aber was ich Ihnen mitteilen möchte, ist, es gibt kein richtig und falsch hier. Es gibt nur eine Symmetrieadaption, einen Basissatz, der für Ihr Problem geeignet ist oder nicht geeignet ist. Und genauso behandeln Sie bitte die Valenzbindungstheorie im Vergleich zur MO-Theorie. Nehmen Sie die Methode, die nützlich ist, die einfach ist für Ihr Problem. Was ist denn jetzt, wenn die Bindungspartner nicht äquivalent sind? Das einfachste Beispiel ist ein Wassermolekül. Hier haben wir wieder eine sp3-Hybridisierung, das wissen wir. Aber wir wissen auch, dass die Bindungswinkel nicht alle gleich sind. Wir haben da freie Elektronenpaare, wir haben OH-Bindungen und da passen die Winkel nicht so. Wir können auch die VSEPR-Theorie bemühen und jetzt sagen, dass das da ein bisschen mehr zusammengedrückt wird und da ein bisschen weiter auseinander geht. Aber unterm Strich müssen wir immer noch das Ganze durch eine Hybridisierung erklären. Haben Sie eine Vorstellung, wie man das machen könnte? Was ist der Prozess, den man anwenden müsste, um zu erklären, dass jetzt im Wassermolekül, wo habe ich denn jetzt noch Platz? Dass dieser Bindungswinkel hier ein bisschen größer ist als dieser Bindungswinkel. Und die zwischen den Elektronenpaaren und den Sauerstoff-Wasserstoff-Bindungen sind natürlich irgendwo dazwischen. Was wäre jetzt in den Begriffen Hybridisierung ein Prozess, um diesen Bindungswinkel zu erklären? Was müsste man da machen? Ich mache jetzt wieder einen kleinen Sprung zurück. Denken Sie nochmal an das, was wir hier eigentlich gemacht haben. Was würde das für die Hybridisierung bedeuten? Ich habe irgendwo schon Getuschel gehört. Hauen Sie es raus. Sie können keine groben Fehler machen in dem Sinne. Es ist entweder richtig oder es ist falsch und Sie lernen das alles. Niemand erwartet von Ihnen, dass Sie es jetzt wissen. Aber werfen Sie mal was zur Diskussion rein. Genau das ist es. Wenn Sie einen Winkel haben von genau 90 Grad, haben Sie großen P-Anteil. Umso kleiner der Winkel wird, umso mehr S-Anteil müssen Sie da reinbringen. Das heißt, diese SP-Mischung, die wir auch in der MO-Theorie in irgendeiner Form schon gehabt haben, die spielt auch bei der Hybridisierung eine Rolle. Und ein Begriff, der qualitativ Ihnen das ganz gut gibt, ist die Elektronegativität der Liganden. Und wir haben jetzt hier zwei verschiedene Liganden, auch wenn der Begriff Ligand ja immer so ein kleines bisschen unterschiedlich verwendet wird. Mit Liganden meine ich in diesem Fall einmal den Bindungspartner Wasserstoff und einmal das freie Elektronenpaar, das ja quasi ein Nicht-Ligand ist. Aber in dieser Beschreibung sehen wir es genauso als etwas, was bei dieser Hybridisierung als Bindung funktioniert oder ein Hybridorbital bildet. Und nicht bindende Elektronenpaare sind weniger elektronegativ als solche bindenden Paare. Und was man sich jetzt merken kann ist, jetzt muss ich wirklich Platz schaffen, der S-Charakter eines Hybridorbitals, der steigt oder ist größer bei elektropositiven Liganden und der P-Charakter der steigt mit elektronegativen Liganden. Und das kennen Sie vielleicht aus der allgemeinen anorganischen Chemie, ist die Bentsche Regel. Für Wasser haben wir zum Beispiel, nehmen wir erstmal sp3-Hybridisierung an. Das heißt, wir hätten eine Struktur, die wäre grob so. In der Mitte ist der Sauerstoff. Hier ist Wasserstoff, hier ist Wasserstoff und hier sind freie Elektronenpaare. Der Bindungswinkel ist aber 104,5 und nicht, also es ist 104,5 Grad. Jetzt können wir hier sagen, die OH-Bindung hier hat einen höheren P-Charakter und diese freien Orbitale haben einen höheren S-Charakter. Und wenn man das Ganze ausrechnet, dann erhalten wir für die Koeffizienten, das ist eine längere Zeit her, dass ich es aufgeschrieben habe, deswegen möchte ich nochmal nachlesen, bevor ich Ihnen das genau aufschreibe, sind die Koeffizienten für die sind für die p-Orbitale, die bei der Bindung an das Wasserstoff eine Rolle spielen. Ich schreibe sie nochmal auf, machen Sie aus den Zahlen, was Sie wollen, nur dass Sie es stehen haben. Die Koeffizienten sind so, ist es gleich 0,8. Das ist gleich 4 Fünftel. Das sind die beiden Koeffizienten der p-Orbitale für die OH-Bindung. Und wenn Sie das in den Namen dieser Hybridorbitale ersetzen, 4 Fünftel sind p-Anteil, dann haben Sie eigentlich keine sp3-Orbitale, dann haben Sie da sp4-Orbitale. Das sind dieselben Koeffizienten, die ich hier aufgeschrieben habe, also irgendwelche c1, c2 und so weiter, die den Anteil der p-Orbitale angibt. Also das wären in diesem Fall dieses pz und dieses px und bei der sp3-Hybridisierung haben wir auch noch py, die auch dann einen Anteil daran haben. Und genauso können wir uns bei diesen freien Elektronenpaaren das angucken. Also das wäre jetzt rein rechnerisch eher sp4. Dann müssen natürlich die freien Elektronenpaare hier einen geringeren p-Anteil haben, sonst geht die Rechnung nicht auf. Und das ist auch der Fall. Hier haben wir eher sp2,3. Sie sehen also auch hier, es muss nicht sich ganz klar hier ergeben, also 2 mal 2,3 plus 2 mal 4 ergibt jetzt nicht die Gesamtzahl der eingegangenen Orbitale. Was jetzt hier dran steht, ist wirklich nur der entsprechende relative Anteil da dran. Und wenn Sie da zurückgehen, da hatten wir auch das unter der Wurzel stehen, also die Wellenfunktionen sind nicht mal ebenso durchberechenbar, sondern da gibt es noch ein paar Schritte mehr, die Sie machen müssen, um hier zusammenzuzählen, wie viele Orbitale eigentlich eingegangen sind in das Ganze. Das heißt, auch bei dieser Hybridisierung können Sie beliebig kompliziert machen. Was heißt das jetzt für uns alltäglich? Das heißt für uns alltäglich, dass Sie weiter davon sprechen, dass Wasser ein Sauerstoffatom hat, das eigentlich sp3 hybridisiert hat, ist. Und dann behalten Sie im Kopf, es gibt die Bentsche Regel, die Ihnen besagt, dass wenn die Bindungspartner ungleich sind, dass sie da unterschiedliche Verteilungen zwischen den Hybridorbitalen haben, dass der Bindungswinkel durch einen unterschiedlichen S- und P-Anteil beschrieben wird. Und dass sie dann natürlich Abweichungen von dieser ganz einfachen Hybridisierung haben. Sie müssen wirklich nicht für jedes Molekül jetzt angeben, dass es sp4 oder sp3,7 oder sonst was hybridisiert. Das sagt man eigentlich nicht. Ein paar Abschlussworte und dann zu diesem Teil, dann machen wir eine kleine Pause. Ich sehe schon die ersten Augen zuklappen. Also das ist jetzt noch keine quantitative Methode. Sie verrät Ihnen aber wichtige Trends. Also eine wichtige Frage ist die nach dem S-Anteil einer Bindung. Da kann ich Ihnen direkt ein Beispiel geben. Sind Sie schon vertraut mit der NMR-Spektroskopie? Da wissen Sie, dass es den Prozess der Kopplung zwischen verschiedenen Protonen gibt. Das heißt, über Bindung werden Informationen zwischen einzelnen Protonen am Molekül ausgetauscht. Das ist eine unglaublich wichtige Methode, die Sie viel anwenden werden. Und um diesen Austausch machen zu können, das sind ja Spins, die da gemessen werden, also gewisse Ausrichtung von Kernspins, muss das über die Bindung wechselwirken. Und auch, Sie gehen dann von einem Proton in einem organischen Molekül über einen Kohlenstoff, zum nächsten Kohlenstoff, zum nächsten Proton, da geht es über drei Bindungen. Und dieser Informationsaustausch über die Kerne kann nur ausgetauscht werden, Bindungen bestehen ja aus Elektronen, indem die Spin-Polarisation von einem Atomkern zu einem Elektron, zu einem nächsten Elektron, zu einem nächsten Elektron wieder zu einem Atomkern übertragen wird. Und dafür brauchen Sie Elektronendichte am Atomkern. Das ergibt sich direkt daraus. Die können nur wechselwirken, wenn ein Elektron auch mal den Atomkern sieht. Wenn es immer weit weg ist, dann gibt es da keine Wechselwirkung. die einzige Art, das einzige Orbital, das aber wirklich Elektronendichte am Atomkern hat, ist das S-Orbital. Die Frage also, wie stark der S-Charakter einer Bindung ist, gibt Ihnen Informationen darüber, wie stark so eine Kopplung ist. Und das ist eine wichtige Information, wenn Sie organische Moleküle aufklären wollen. Auch da müssen Sie jetzt nicht wieder komplett Hybridorbitale berechnen. Aber was ich möchte, dass Sie gerne mitnehmen, ist diese Frage, was ist eigentlich der S-Charakter, der S-Anteil meiner Bindung? Der ist für Sie relevant. So, und noch zum Abschluss zu sagen, Hybridisierung ist kein wörtlich zu nehmender Prozess. Nirgendwo in der Natur wird sich erst ein Hybridorbital bilden und dann passiert eine Zeit nichts und dann geht es eine Bindung ein. Niemand kann ein einzelnes Hybridorbital beobachten. Es ist nur ein theoretischer Schritt, der uns auf eine Variante der Bindungstheorie bringt. Es ist ein Hilfsmittel. Das Molekül nimmt die Anordnung von Kern und Elektronen ein, die die Gesamtenergie minimiert. Das ist immer ihre Triebkraft. Die Struktur ist nicht so, weil sie das Atom sp3 hybridisiert und sp2 hybridisiert ist. Das Atom ist sp3 und sp2 hybridisiert, weil die Struktur es so verlangt. Gut, dann würde ich jetzt sagen, machen wir ein bisschen Pause. Dann möchte ich Ihnen gern zum Abschluss nochmal einen kleinen Einblick geben in etwas, was Ihnen, also einen eher physikalischen Einblick geben in das, was Ihnen in der organischen Chemie qualitativ nochmal über den Weg laufen wird. Und das ist die sogenannte Hückel-Theorie oder Hückel-Näherung. Das ist eine qualitative Methode, die aus der MO-Theorie kommt und die es uns erlaubt, einen gewissen Teil an größeren organischen Molekülen in gewissen Grenzen vorherzusagen. Und das sind die Moleküle, die eigentlich nur aus gleichartigen Ketten von zum Beispiel Kohlenstoffatomen bestehen und in der organischen Chemie konjugierte Doppelbindung haben. Also die Hückel-Näherung. Wie Sie sehen werden, geht das mitunter mit sehr drastischen Vereinfachungen einher, die es uns aber trotzdem erlaubt, solange wir wissen, was diese Einschränkungen sind, relativ gute Vorhersagen zu treffen. Und ich möchte anfangen mit dem Ethen nochmal. Das ist das kleinste Molekül, das wir mit der Hückel-Näherung berechnen können. Wenn wir uns an die MO-Theorie zurückdenken, wir brauchen dafür einen relativ großen Basissatz. Vom Wasserstoff kommt das 1s-Orbital da rein. Vom Kohlenstoff kommt das 1s-Orbital rein. Gut, das können wir meistens ein bisschen außen vor lassen, weil es nicht wirklich eine Bindung eingeht. Aber dann haben wir das 2s-Orbital, das 2px, das 2py, das 2pz. Das ist schon mal groß. Stellen Sie dafür schon mal eine Säkulardeterminante auf. Das macht keinen Spaß. Das möchte ich jetzt auch nicht anschreiben, sonst bin ich den Rest der Stunde damit beschäftigt, Determinanten aufzuschreiben, die sowieso nur wieder Kopien mit leichten Veränderungen von den Elementen enthalten, die da drin sind. Wir können aber zunächst mal eine Vereinfachung machen. Wir wissen, dass wir S und also Sigma und Pi-Orbitale getrennt voneinander behandeln müssen, weil sie aus Symmetriegründen nichts miteinander zu tun haben. Das heißt, die einfachste Säkulardeterminante, also das ist der letzte Schritt der Berechnung aus der MO-Theorie, ist nicht die Slater-Determinante, die Säkulardeterminante. Die sah wie folgt aus. Wir hatten von einem Atom, das ist jetzt hier Kohlenstoff A und das ist jetzt Kohlenstoff B und wir gucken uns nur die Pi-Orbitale an, minus die Energie dieses Orbitals. Hier hatten wir das Resonanzintegral AB minus die Energie mal dem Überlappintegral aus A und B. Dann hatten wir hier nochmal dasselbe Element stehen, Beta AB minus YS AB. Und hier haben wir dann das Resonanz, das Coulomb-Integral von Kohlenstoffatom B minus die Energie. Und das mussten wir gleich 0 setzen. Und die Hückel-Theorie, die gibt Ihnen jetzt einige Vereinfachungen. Die erste Vereinfachung ist, alle C-Atome sind gleich. Die können wir gar nicht unterscheiden. Die haben alle, egal wo sie im Molekül sind, die gleichen Eigenschaften. Egal, ob sie am Ende der Kette oder in der Mitte einer Kette sind, sie sind alle gleich. Und das bedeutet für uns erstmal, wir können hier das A und das AB komplett wegstreichen. Sie müssen das jetzt wahrscheinlich alles nochmal wieder aufzeichnen, aber ich glaube, es ist sinnvoller, wenn ich Ihnen jetzt an der Tafel entwickle, wie diese Determinante einfacher und einfacher wird. Also der erste Schritt ist, alle Atome eines Elements sind gleich. Das mag beim Ethen noch korrekt sein, wenn Sie sich Butadien zum Beispiel vorstellen, dann sehen Sie sehr schnell, das stimmt nicht mehr. Da haben Sie Kohlenstoffatome, die sind am Ende und Kohlenstoffatome sind in der Mitte der Kette. Natürlich sind die nicht gleich. Aber in der Hückelnäherung nehmen wir einfach an, dass wir die gleich behandeln können, also deren Energiebeitrag immer gleich ist. So, was ist die nächste Vereinfachung? Die nächste Vereinfachung ist, dass wir den Überlapp S einfach 1 setzen. Das ist auch eine relativ krasse Vereinfachung. Und zwar dann, wenn A, also die beiden Atome, die wir betrachten, benachbart sind. Und S ist gleich 0. Wenn die Atome nicht benachbart sind. Das heißt, wir haben eigentlich nur zwei Fälle. Entweder zwei Atome liegen nebeneinander, dann bilden sie eine Pi-Bindung, oder sie sind nicht benachbart, dann bilden sie erstmal haben sie kein direktes Überlappintegral. Auch das ist nur näherungsweise korrekt natürlich. Was machen wir jetzt hier aus dieser Determinante, die ich jetzt im nächsten Schritt noch weiter verstümmeln kann? Wir fassen das einfach alles zusammen zu Beta. Wir werden sich jetzt mit Recht noch fragen können, huch, was ist denn mit dem Epsilon passiert? Das fassen wir alles zusammen in Beta. Behalten Sie bitte im Kopf, Beta ist negativ. Das ist eine negative Größe. Und wir haben jetzt hier diese Determinante relativ stark vereinfacht. Und die sieht auf einmal viel machbarer aus. Und das MO-Diagramm, das sich hieraus ergibt, das sieht wie folgt aus. Hier tragen wir die Energie auf. Hier haben Sie jetzt die Nullpunktsenergie. Die entspricht der Energie des Coulomb-Integrals Alpha, also der Energie, die sowieso durch die Bindung eines Elektrons an seinen eigenen Atomkern kommt. Und dann haben Sie zwei Niveaus für diese Pi-Orbitale. Das ist das Pi- und das Pi-Stern-Orbital. Und die sind Alpha plus Beta. Beta ist ja negativ, deswegen wird die Energie gesenkt. Und Alpha minus Beta. Sie erkennen sofort einen ganz gravierenden Effekt aus der Hückelnäherung. Wir hatten gelernt, dass antibindende Orbitale ein bisschen stärker antibindend sind als bindende Orbitale bindend. Und das fällt hier weg. Das müssen Sie im Kopf behalten, dass das natürlich nach wie vor korrekt gilt, aber dass die Hückeltheorie das überhaupt nicht berücksichtigen kann. So, warum machen wir das Ganze? Wir machen das Ganze natürlich, um komplexere Moleküle berechnen zu können. Statt Ethen können wir uns jetzt Butadien angucken, das habe ich ja auch schon mal angesprochen. Hier haben wir wieder die P-Orbitale. Wie reagieren die nun miteinander? Wir müssen jetzt wieder eine Säkulardeterminante aufstellen. Die können wir hieraus ableiten. Und erinnern Sie sich nochmal dran, wie stellen wir die ganzen auf? Wir haben 4 mal 4 Elemente in dieser Determinante. Wir müssen die jetzt alle füllen, überall auf der Diagonalen werden Alpha A, Alpha B, Alpha C minus Epsilon stehen und auf den Nicht-Diagonal-Elementen steht dann Beta minus Epsilon mal S und S ist dann, und S und Beta hat immer einen Index, AB und AC und BD und so weiter. Also unglaublich viele Elemente, die Sie da alle berechnen müssen. Wenn wir nach der Hückel-Theorie gehen, haben wir es einfach. Alpha minus Epsilon, Alpha minus Epsilon, Alpha minus Epsilon, Alpha minus Epsilon auf den Diagonalen. Alle gleich. Wir haben ja gesagt, die Energiebeiträge aller Kohlenstoffatome sind gleich. Und der zweite Teil ist hier die Off-Diagonal-Elemente. Die verschwinden komplett, wenn die beiden Atome nicht benachbart sind. Und wenn sie benachbart sind, dann ist es einfach Beta. Also können wir hier ein Beta und hier ein Beta einfüllen, hier ein Beta und hier ein Beta, hier ein Beta und hier ein Beta und der Rest ist 0. Und das Ganze muss wieder 0 werden. Das Aufschreiben der kompletten Determinante ohne Hückel-Näherung, das überlasse ich Ihnen als Übung. Da habe ich jetzt keine Lust, eine Determinante anzumalen. Und hieraus kriegen Sie natürlich ein MO-Schema. In der Mitte haben wir wieder die Resonanz, das Coulomb-Integral Alpha. Wenn Sie das Ganze ausrechnen, kriegen Sie hier zwei bindende, zwei antibindende Orbitale. Alpha plus 1,62 Beta, Alpha plus 0,62 Beta, Alpha minus 0,62 Beta und Alpha minus 1,62 Beta. Wie Sie auf diese Zahlen kommen, rechnen Sie die Determinante aus. Das gibt Ihnen diese Zahlen wieder. Das wollen wir jetzt gar nicht durchdiskutieren. Wichtig ist erstmal, Sie sehen, wie einfach das Ganze wird. Und wenn wir das Ganze jetzt mal als Molekülorbitale zeichnen, da muss ich jetzt irgendwo wieder Platz schaffen oder Ihnen das ermöglichen, noch weiter abzuschreiben, dann können wir für diese vier Orbitale Molekülorbitale berechnen, die natürlich der Form des Moleküls folgen. Das sind also diese Pi-Orbitale, ein Lappen oberhalb, ein Lappen unterhalb der Bindungsebene. Die Bindungsebene lasse ich jetzt weg, wenn kein Protest kommt, dass Sie die nochmal sehen wollen. Das ist also genau, das eine liegt hier über diesem Molekül drüber, das andere drunter, wie wir so ein Pi-Orbital kennen. Hat keine Knotenebene. Gut, das heißt also hier ist, hier zwischen diesen beiden Lappen sind die C-Atome mit den entsprechenden Bindungen. Und nach hier geht ein Wasserstoff raus, nach hier geht ein Wasserstoff raus, nach hier, hier nach hinten, hier so ein bisschen nach hinten und hier nach hinten. Das ist also eine Ebene, die ist hier in der Tafelebene drin. Und drüber und drunter liegt Ihnen ein komplettes Pi-Orbital, das in der Bindungsebene einen Knoten hat, aber entlang der Bindung gar keinen Knoten. Das nächste Orbital hier, das ich mit Alpha plus 0,62 Beta bezeichnet habe, da können Sie schon überlegen, was jetzt in Ihrem Kopf vorgehen sollte, ist, aha, da muss mindestens ein weiterer Knoten drin sein. Und das ist genau richtig. Ah, das male ich. Ich habe ja gesagt, da soll ein Knoten drin sein. Sie haben also jetzt etwas, das so aussieht, zwischen diesen beiden Kohlenstoffatomen besteht die Bindung. Zwischen diesen beiden Kohlenstoffatomen besteht die Bindung. Und hier zwischen haben Sie einen Knoten. Und das dritte Orbital, das erste antibindende Orbital, das hat dementsprechend zwei Knoten. Sie haben also hier ein Kohlenstoffatom, das ist quasi wie so ein P-Orbital. Dann haben Sie hier zwei Kohlenstoffatome mit einer Bindung dazwischen. Haben Sie hier wieder einen Knoten und wieder quasi ein alleinstehendes P-Orbital. Und bei jedem Knoten muss natürlich das Vorzeichen der Wellenfunktion sich ändern. Und das dritte, muss ich hier wieder... Ich hoffe, Sie können hier meinen einigermaßen lächerlichen 3D-Zeichnungskünsten einigermaßen folgen. Das ist das am stärksten antibindende Orbital hier. Wir haben wieder so eine Zickzackkette von C-Atomen und zwischen jedem C-Atom, zwischen jeweils zwei C-Atomen, haben wir wieder eine Knotenebene. So sehen diese Orbitale wirklich aus. Das heißt, wir haben zwar eine Reihe von Vereinfachungen in der Hückel-Näherung, die wir alle angesprochen haben. Die Unterschiede zwischen bindend und antibindend sind nicht mehr so stark und so weiter und so fort. Aber qualitativ kriegen wir das Richtige raus. Wir kriegen die Zahl der Knotenebenen raus und so weiter und so fort. Wir können das natürlich für Hexatrien weitermachen, für Oktatetraen, für alle organischen Moleküle, die konjugierte Doppelbindungen haben. Also immer der abwechselnde Doppelbindung, eine Einfachbindung, eine Doppelbindung, eine Einfachbindung. Ich glaube, Sie müssen alle aus der Schule wissen noch, dass das eine Delokalisation über dieses gesamte Molekül ergibt. Das ist in dem niedrigsten Energiezustand beschrieben. Und dass wir einfach die Anzahl der Knotenebenen erhöhen. Wenn Sie sich zurückerinnern an etwas, was Malte Drescher mit Ihnen gemacht hat, als Sie das Teilchen im Kasten beschrieben haben, da haben Sie was Ähnliches gemacht. Da haben Sie auch gesagt, mit jedem höheren Energieniveau im Teilchen im Kasten haben Sie eine Knotenebene mehr. Haben das niedrigste Niveau, da war die Wellenfunktion so. Das nächst höhere, da sah die Wellenfunktion so aus. Nächsthöhere, da sah die Wellenfunktion so aus. Das ist die Energie und das ist die Koordinate x. Erinnern Sie sich dran? Das ist im Prinzip quantenmechanisch derselbe Prozess, nur dass wir hier von einem deutlich komplexeren Ausgangssatz, nämlich realen Atomen, ausgegangen sind. Das Ergebnis ist dasselbe. Was wir hiermit machen können, sind Moleküle darauf untersuchen, ob sie farbig sind zum Beispiel. Dies hat eine relativ große Delokalisierung. Wenn Sie Hexatrien angucken, hat das noch eine weitere Lokalisierung. Umso weiter das Ganze delokalisiert wird, umso mehr sehen Sie, dass diese Energiezustände hier zusammenrücken. Die Lücken zwischen den Atomorbitalen, die werden kleiner als in diesem Fall. Hier ist der Unterschied 2 Beta. Hier ist der Unterschied nur noch 1,24 Beta. Wenn die Energie kleiner wird, dann rutscht Ihnen das vom Ultravioletten ins Violette, ins Blaue, ins Grüne und so weiter. Das heißt, umso länger Sie diese Ketten machen, umso farbiger wird Ihr Molekül. Sie können damit also Farbstoffe voraussagen und Änderungen von Farbstoffen. Sie können sagen, wenn da jetzt irgendwo ein Heteroatom da drin ist und das Heteroatom, das nimmt Ihnen ein Proton auf und das Proton unterbricht dann diese, oder durch diese Bindung wird diese Delokalisation unterbrochen, dann haben Sie einen pH-Indikator. Eine weitere Sache, die ich nur in einem Satz erwähnen möchte, weil sie für Sie als Life Science ja wahrscheinlich gar nicht so relevant sind, es sei denn, Sie kommen auf die hervorragende Idee, meiner Ansicht nach, irgendwann mal irgendwelche Halbleiter-Nanopartikel für biologische Anwendung einzusetzen oder so. Die Kette kann natürlich unendlich lang werden. Und wenn Sie eine unendlich lange Kette haben, dann können Sie auch das noch mit dieser Determinante berechnen. Dann haben Sie im Grunde einen eindimensionalen Festkörper. Sie können damit also in einer einfachen Variante elektronische Struktur von Festkörpern beschreiben. Aber da möchte ich Sie jetzt nicht mit allzu sehr behelligen. Was wir aber alle irgendwie im Hinterkopf wissen, ist, die wahre Stärke der Hückel-Theorie liegt in der Berechnung von Aromaten. Und das wollen wir mal ganz kurz noch machen. Wir müssen also, was ist der beste Aromat, den wir kennen? Benzol. Benzol hat 6 Kohlenstoffatome. Wir müssen also auf jeden Fall einmal eine Hückel-Determinante für Benzol aufstellen. Alpha minus Epsilon, 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 Alpha minus Epsilon. So. Benzol ist dieses Molekül, wir wissen alle, das hat Mesomerie. Das ist nicht die einzige Formel, die ich da aufzeichnen kann. Sie haben alle eine grobe Ahnung von Benzol, oder? Es ist nicht irgendwie, dass ich irgendwas vorausgreife aus der organischen Chemie, was Sie noch gar nicht gehabt haben. Die Frage an Sie ist jetzt, wenn wir von solch einer Determinante ausgehen und wir wollen jetzt ein Molekül berechnen, das einen Ring hat, aus einem Ring besteht und nicht aus einer Kette, wie muss ich die Determinante denn jetzt ändern, um diesen Ring berechnen zu können? Was müssen Sie machen? Wir hatten ja gesagt, bei der Hückel-Theorie sämtliche nicht-diagonale Elemente, die keine benachbarten Kohlenstoffatome darstellen, die werden null. Und deswegen konnten wir einfach sagen, die Nebendiagonalen hier neben der Hauptdiagonalen, die werden alle Beta, der Rest wird null. Was machen wir denn jetzt, wenn wir einen Ring haben? Ja, sind denn wirklich alle Kohlenstoffatome benachbart? Ist dieses und dieses benachbart? Die nicht. Das heißt, alles Beta ist nicht richtig, aber ein paar mehr Betas werden wir brauchen. Können Sie das vielleicht weiterdenken? Wo kommt denn dann ein Beta hin? Versuchen Sie hier wirklich plastisch zu denken. Sie übersetzen eine reale Kette von Kohlenstoffatomen in eine Kette von Elementen dieser Determinante, die Sie entlang der Diagonalen schreiben. Was wäre denn, wenn wir jetzt einen Ring haben? Genau, das ist die Antwort. Wenn wir jetzt hier die Eckpunkte noch mit Beta bezeichnen, dann schließen wir quasi den Ring. Dann haben wir hier drüber das Beta und hier drunter das Beta. Und Sie müssen sich einfach vorstellen, dass Sie die Determinante nehmen, aufrollen entlang der Diagonalen und am Ende wieder zusammenkleben. Das heißt, ich darf jetzt ganz viele Betas zeichnen. Beta, 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 Beta. Jetzt darf ich noch mehr Nullen schreiben. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beta. 1, 2, 3. Und hier auch 0, 0, 0, 0, 0, 0. Beta 0, 0, 0. Also überhaupt nicht viel komplexer. Hexatrien und Benzol unterscheidet sich in der Hückelnäherung durch die An- bzw. Abwesenheit dieses und dieses Betas. Aber das hat Auswirkungen. Und diese Auswirkungen sehen wie folgt aus. Wenn wir, kann ich gerne machen. Die Frage geht nochmal, wieso gerade die Eckpunkte? Sie haben im Prinzip, habe ich hier eine schöne Seite, die ich zu ablenkt, Sie haben im Prinzip eine Kette aus C-Atomen. Das ist jetzt eine Kette von 6 C-Atomen. Und die bilden wir ab in einer Determinante. Auch wenn wir die Unterschiede zwischen den C-Atomen jetzt quasi weggestrichen haben, hier, weil wir gesagt haben, alle Atome sind gleich, so stand doch dieses Alpha für C-Atom 1 am Ende der Kette, das ist C-Atom 2, C-Atom 3, C-Atom 4, C-Atom 5, C-Atom 6. Die können wir im Prinzip wie auf so einem Papier auf die Determinante schreiben. Und wenn wir jetzt einen Ring haben, haben wir natürlich einen Ring dieser verschiedenen Kohlenstoffatome, würden also diese Determinante nehmen und quasi so zusammenkleben. Und was wir jetzt gesagt haben ist, neben, also links und rechts, beziehungsweise drüber und drunter von jedem Element der Diagonalen steht ein Alpha und sonst nirgendwo. Und wenn wir jetzt hier oben gucken, hier fehlt eins und hier fehlt auch eins. Wenn wir einen Ring schließen, dann wissen wir ja, dass dieses hier, hier unten weitergeht. Das heißt, dieses und dieses jeweils ersetzt dann was, aber auf dieser Seite schließt es hier an. Auf dieser Seite schließt es hier oben wieder an. Auf dieser Seite schließt es hier unten wieder an. Und auf dieser Seite schließt es hier hinten wieder an. Das heißt, sie tun einfach so, als ob sie hier unten hier wieder weitermachen. Dass sie also diese Determinante in jede Richtung quasi periodisch wieder anfangen können. Sie springen dann wieder an den Punkt zurück. Und deswegen benachbart jetzt das C1 natürlich auch das C6. Und vorher war es nicht benachbart. Wenn wir das Ganze als Energiediagramm aufzeichnen, jetzt habe ich mir völlig meine Zettel durcheinander geworfen, dann kommt als erstes fürs Benzol raus, hier ist wieder Alpha, dass wir nun entartete Orbitale haben. Wir haben jetzt nicht mehr eine Stapelfolge wie im Hexatrien von 6 Energieniveaus, sondern wir haben ein Energieniveau, 2 Entartete, 2 Entartete, ein Energieniveau. Der Begriff entartet ist Ihnen klar, oder? Ja. Die Energie davon ist schön einfach aufgeschrieben. A plus 2 Beta, A plus Beta, A minus Beta, A minus 2 Beta. So, und was wir jetzt machen können, ist, wir können dieses Molekül vergleichen mit dem hypothetischen Cyclohexatrien. Also eine wir vergleichen jetzt Benzol mit einem Cyclohexatrien, in dem es nicht zum Überlapp kommt, in dem also die drei Doppelbindungen alle schön separat lokalisiert vorliegen. Und wenn Sie das machen, dann müssen Sie im Prinzip hier genau das berechnen, was Ihnen Hückel sagt. Und in diesem Fall hier müssen Sie eigentlich nur dreimal das Ethen nehmen. Und das summieren Sie auf. Und was wir dann bekommen, ist für die Resonanzenergie, für Benzol, ist die Gesamtenergie aus den Pi-Orbitalen 6 Alpha plus 8 Beta. Und wenn Sie Cyclohexatrien nehmen, ist die Gesamtenergie 6 Alpha plus 6 Beta. Das heißt, Sie haben eine Energiedifferenz von 2 Beta und das ist die Resonanzenergie, die Ihnen Benzol so stabil macht. Und dann haben Sie vielleicht schon mal gelernt, es gibt Aromaten, die alle diese Eigenschaften haben. Und da gibt es ein sehr schönes Schema, mit dem man das Ganze aufmalen kann. Und zwar bemerken Sie vielleicht, wenn Sie diese Energieniveaus hier sehen, die sehen aus wie ein auf einer Spitze stehendes Sechseck. Und dieses Schema, das können Sie im Prinzip für jeden potenziellen Aromaten aufstellen. Wir können jetzt zum Beispiel, was ist denn noch ein Aromat? Noch der einfachste Aromat, den wir kennen, ist ein positiv geladenes Cyclotrien-Molekül. Also etwas, das wir in der organischen Chemie so zeichnen würden. Wenn wir das nach dem Hückel-Schema aufzeichnen würden, hätten wir hier drei Niveaus. Wir können gucken, was ist denn hier Alpha plus Beta, Alpha minus Beta, so weiter. Und wir werden feststellen, dass wir einen Energiegewinn haben. Wenn wir allerdings, wo male ich das jetzt noch hin? Jetzt wird es kompliziert. Ich hoffe, Sie können das noch erkennen. Wenn wir einen Vierring nehmen, dann erinnern wir uns vielleicht, ein Vierring mit zwei Doppelbindungen ist nicht aromatisch. Das ist ein sogenannter Antiaromat. Wenn wir den auf diese Weise aufzeichnen, dann kommt am Ende raus, dass diese beiden Orbitale genau auf Alpha liegen. Wir kriegen also keine Resonanzenergie raus. Wir haben genauso einen positiven wie einen negativen Anteil hier, der mittelt sich raus. Wir kriegen keine Stabilisierung durch eine Zunahme, eine Delokalisierung der Pi-Bindung. Wir kriegen also keinen typisch aromatischen Charakter. Probieren Sie das Ganze mal raus, indem Sie Zyklo-Okta-Tetraen machen. Also ein Achtring mit vier konjugierten Doppelbindungen. Zeichnen Sie das Ganze mal auf und gucken Sie, ist das ein Aromat oder ist es ein Antiaromat? Und machen Sie das Gleiche für das Zyklopentadienyl-Anion, also ein Fünfring mit zwei Doppelbindungen und einer zusätzlichen negativen Ladung. Da sollten Sie feststellen, dass das aromatisch ist. Das kann man relativ einfach machen. Malen Sie ein gleichschenkliges Vieleck auf, stellen es auf die Spitze. In der Mitte ist Alpha, also das Coulomb-Integral, und gucken Sie, ob Sie einen Energiegewinn